Es ist 13 Uhr.
NDR 90,3. Die Nachrichten für Hamburg.
A7-Arbeiten sorgen in Hamburg in diesem Jahr für 8 Vollsperrungen. Hapag-Lloyd bleibt bei Fahrten über das Rote Meer vorsichtig. St. Pauli kämpft später am Nachholspiel gegen Leipzig um Punkte. Das Wetter meistens trüb und 2 Grad wärtens. Die A7 wird in Hamburg auch in diesem Jahr voll gesperrt an den Wochenenden. 8 Stück sind es. Die Autobahngesellschaft Nord begründet das so. Vor allem sind Arbeiten für das neue sogenannte Tunnelkompetenzzentrum notwendig. Zusätzlich gibt es aber auch Bauarbeiten auf der A23 und A25. Reinhard Postelt.
Von den 8 Wochenendsperrungen ist 7-mal der Elbtunnel betroffen. Einmal wird nur der Tunnel Schnellsen für 55 Stunden blockiert. Es hätten noch mehr Vollsperrungen werden können, meint Autobahn-Norddirektor Carsten Butenschön.
Nach den Bedarfen wären wir auf 13 Sperrungen gekommen. Und jetzt haben wir die Projekte, die Einzelbausteine alle so koordiniert, dass aus 13 halt 8 geworden sind.
Bei 2 Dritteln der Sperrung wird der Elbtunnelrechner erneuert. Das dauere so lange, sagt Butenschön, weil im Elbtunnel künftig 15 Autobahntunnel gemanagt werden. Sogar der geplante Elbtunnel bei Glückstadt. Anders als letztes Jahr gibt es keine Sperrung in den Sommerferien.
Als wir dann gemerkt haben, dass auf der A1, auf der Umleitung für die Tunnelsperrung, sich der ganze Verkehr denn da drängt, das ist ja schon eine Herausforderung gewesen.
Dieses Jahr wird auch woanders asphaltiert. 5 Tage dann Sperrung auf der A23 bei Halstenbek und nur eine Spur frei bis zum Sommer auf der A25.
Wer in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, zahlt Sozialabgaben. Dafür bekommt man, wenn nötig, Hilfsleistungen. Der Weg dahin ist in Deutschland oft kompliziert, auch weil mehrere Behörden aktiv werden müssen. Eine Kommission aus Bund, Ländern und Kommunen will den Sozialstaat jetzt tiefgreifend reformieren. Jan-Frederik Willems in Berlin. Der Vorschlag der Fachleute liegt ja dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Wie soll es denn einfacher werden?
Einerseits sollen Behörden zusammengelegt werden, sodass es nur noch 2 gibt. Das Jobcenter, das sich um die Leute kümmert, die erwerbsfähig sind, also arbeiten könnten, und die Sozialämter im Ort, die sich um die nicht erwerbsfähigen Menschen kümmern, also zum Beispiel Rentner oder Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung nicht arbeiten können. Dadurch müsste man schon mal nicht mehr zu so vielen verschiedenen Behörden. Außerdem muss man nicht mehr für jeden Antrag jeden Nachweis nochmal erbringen. Und wenn man Anspruch auf kleine Zuschüsse vom Staat hat, soll das nicht mehr aufwendig geprüft werden, weil der Beamte, der das gegenchecken muss, wahrscheinlich mehr kostet, als das Geld einfach zu überweisen. Dazu passt ein Beispiel. Kindergeld soll einfach automatisch nach der Geburt ausgezahlt werden. Haben ja eh die meisten Eltern Anspruch drauf. Insofern weg mit dem nervigen Papierkram. Über ein digitales, zentrales Sozialportal soll jede und jeder an alle staatlichen Sozialleistungen kommen.
Jan-Frederik Willems aus Berlin und Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer von der SPD begrüßt die Vorschläge zur Reform des Sozialstaats. Susanne Röse.
In den 26 Vorschlägen für eine grundlegende Strukturreform sieht Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer ein ermutigendes Signal für die Zukunft des Sozialstaats. Ihre Behörde habe diese Reform maßgeblich mitgestaltet und angestoßen, betont die SPD-Politikerin. Hamburg habe sich laut Schlotzhauer unter anderem dafür eingesetzt, dass Sozialleistungen gebündelt, dass Einzelüberprüfungen durch Pauschalisierungen ersetzt werden und dass die Verwaltung digitalisiert wird. Von der Reform verspricht sich Schlotzhauer weniger Bürokratie, schnellere Verfahren und einen Sozialstaat, der für die Menschen funktioniert. Jetzt komme es auf die Umsetzung an. Hamburg werde diesen Prozess konstruktiv und mit eigenen Initiativen begleiten.
Seit rund 2 Jahren schon fahren viele Schiffe weite Umwege, um den Suezkanal und das Rote Meer zu meiden. Dort greifen Rebellen immer wieder Handelsschiffe an. Einige Reedereien testen inzwischen zwar wieder, ob der kurze Seeweg zwischen Asien und Europa sicher ist. Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd bleibt aber vorsichtig. Dietrich Lehmann.
Viele Monate lang war es zuletzt ruhig im Roten Meer. Die Houthi-Rebellen im Jemen verzichteten auf Attacken gegen Schiffe vor der Küste. Grund genug für die französische Containerreederei CMA-CGM und für Maersk aus Dänemark, einen Versuch zu wagen. Beide schickten einzelne Schiffe durch das Gebiet. So weit geht Hapag-Lloyd noch nicht, so Vorstandschef Rolf Habenjansen zu NDR 90,3.
Wenn man sich ein CMA und Maersk anschaut, die fahren jetzt auch nur unter Begleitung durch. Wir prüfen auch, ob wir unter Begleitung durchfahren können.
Begleitung heißt, Marineschiffe eskortieren die Frachter durch die kritische Region im Roten Meer.
Man muss sich dafür anmelden und dann kriegt man Feedback, ob das möglich ist, ja oder nein.
Dabei gibt es nur wenig europäische Marineschiffe, die für solche Einsätze bereitstehen, so Hapag-Deutschef Haben Janssen.
Deswegen glaube ich, dass ein vollständiger Rückkehr zum Suezkanal noch eine Weile dauern könnte.
Frachtschiffe müssen also weiter einen Umweg um die Südspitze Afrikas nehmen.
Im Hamburger Osten hat es heute Morgen stundenlange Staus gegeben. Grund war ein schwerer Unfall auf der B5 in Lohbrügge, bei dem 5 Menschen verletzt wurden. Ein Wagen war in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen zusammengestoßen. Laut Polizei hat der Unfallfahrer möglicherweise aufgrund einer plötzlichen Erkrankung die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Ganze ist auch Thema in der NDR Hamburg App. Heute, vor 81 Jahren, ist das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Auch in Hamburg wird am Internationalen Holocaust-Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Im Ernst-Deutsch-Theater zeichnet eine Jury schon zum 28. Mal junge Menschen mit dem Bertini-Preis aus. Christian Becker.
Insgesamt 6 Projekte von 126 Schülerinnen und Schülern aus ganz Hamburg werden mit dem Bertini-Preis ausgezeichnet. Die Jugendlichen haben sich mit ihren Arbeiten für Erinnerungskultur und Zivilcourage eingesetzt, unter anderem mit 3 Theaterprojekten und der Verlegung von Stolpersteinen zur Erinnerung an Opfer der NS-Zeit. Eine andere Schule organisierte ein Fest der Demokratie als Protest gegen eine AfD-Wahlkampfveranstaltung unweit ihrer Schule. Der Name des Preises geht auf den Roman Die Bertinis des Hamburger Schriftstellers Ralf Giordano zurück. Der Preis wird seit 1998 immer am Internationalen Holocaust-Gedenktag, dem 27. Januar, verliehen und ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.
Der FC St. Pauli könnte heute Abend wichtige Punkte holen im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga. Der Tabellenvorletzte empfängt am Millerntor in einem Nachholspiel RB Leipzig Jörg Naroska.
Die Vorbereitung auf den Gegner war für St. Paulis Trainer selten so einfach. Wir haben die Unterlagen von vor 2 Wochen wieder aus der Schublade gezogen, meint Alexander Blessin. Mitte Januar hatte die Partie wegen zu viel Schnee und Eis auf den Tribündächern des Millerntor-Stadions abgesagt werden müssen. Bei der Neuauflage soll der gerade erst verpflichtete Mittelfeldspieler Matthias Rasmussen erstmals im Kader stehen. Trainer Blessin deutet zudem noch eine Neuverpflichtung für den Sturm an. Der verletzte Torjäger Antongi wird St. Pauli laut aktueller Prognose noch wochenlang fehlen. Nach dem schwachen Auftritt der Mannschaft im Stadtderby gegen den HSV sieht Blessin sein Team in der Bringschuld, auch mit Blick auf die Tabelle. Der Rückstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen beträgt bereits 5 Punkte. Vor dem Spiel am Holocaust-Gedenktag plant St. Pauli eine Kranzniederlegung am Stadion im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.